ARD Sounds.
Gregor, gehst du raus bei dem schönen Wetter?
Also wir haben ja erst vor, ich glaube, 2 Folgen darüber gesprochen, dass wir endlich jetzt im Frühling mehr Zeit vorm Computer sitzen können.
Genau. Hast du dich daran gehalten?
Einigermaßen, aber jetzt wo du es sagst, es ist schon ganz schön draußen und wir dachten uns, vielleicht machen wir doch jetzt um unsere herannahende schöne Jahreszeit zu zelebrieren. Eine Folge, in der wir darüber sprechen, wie wir KI benutzen können, damit wir vielleicht auch ein bisschen mehr von dem See und vielleicht
Blumen,
sogar dem Strand und
Gras,
schönen Gärten,
Bäumen
und so weiter haben.
Ja, genau. Erst am Computer sein und dann rausgehen. Das ist vielleicht das Next Level, auf das wir jetzt 2 Wochen später gekommen sind.
Aber möglichst wenig. Also was kann ich heute schon mit KI machen, damit es mir wirklich Zeit spart, die ich dann reinvestieren kann ins Stand-Up-Paddeln auf dem Chiemsee oder so. Wir reden im KI-Podcast ja viel über das, was KI machen kann, wie wir KI einsetzen können. Und heute wollen wir mal ganz bewusst über das sprechen, was KI machen kann, was uns dann Platz gibt für den eigentlichen Teil unseres Lebens.
Ja, wir haben ganz viele Ideen dabei und wir haben sie aufgeteilt in 3 Kategorien. Es geht los mit Dingen, die wirklich jeder Einsteiger machen kann, die nicht schwer sind, wo man nichts können muss tatsächlich. Dann haben wir eine fortgeschrittenen Version für die schon ein bisschen länger mit KI arbeiten und am Ende auch noch so ein paar Profi-Tipps für wirkliche Fortgeschrittene, die vielleicht nicht sofort heute raus wollen, sondern morgen und heute noch den ganzen Tag am Computer sein wollen.
Und es ist eine tolle Zeit dafür. Nicht nur, weil Frühling ist, sondern weil auch die Technik mittlerweile an dem Punkt ist, dass sich das wirklich lohnt, das so zu machen. Also Marie, vielleicht hast du gesehen, es gab letztes Jahr eine Untersuchung von einem Think Tank, der heißt Model Evaluation and Threat Research, was wirklich wunderbar klingt. Die haben ein Experiment gemacht, wo sie Softwareentwickler mit KI haben arbeiten lassen, aber eben wahlweise auch ohne. Also es war so ein bisschen zufällig ausgewählt. Und sie haben festgestellt, dass einige von den Entwicklern, die KI benutzt haben, dachten, sie wären schneller, aber sie waren eigentlich langsamer, weil sie so viel Zeit damit verbracht haben, in der Regel die Ergebnisse der KI nochmal zu überprüfen und so weiter. Und jetzt haben sie vor wenigen Monaten mit den aktuellen Tools diesen Test nochmal durchlaufen lassen. Und jetzt sind die gleichen Entwickler, die damals 20% langsamer waren, 20% schneller. Also die KI ist schon auch wirklich auf einem ziemlichen Run. Und jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um sich endlich mal diese Stand-Up-Paddle-Zeit freizuschaufeln.
Der Zeitpunkt, auf den ich seit 10 Jahren gewartet habe. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich rede seit Jahren über Automatisierung. und habe natürlich auch, keine Ahnung, früher irgendwelche tollen E-Mail-Regeln mir gebastelt, aber ja, vielleicht ist es jetzt wirklich soweit, dass man eine 4-Stunden-Woche hat.
Was können wir automatisieren? Was sollen wir automatisieren? Und wie fangen wir am besten an? Darum geht es heute in der KI-Podcast. Ich bin Gregor Schmalzri.
Und ich bin Marie Kilk.
So Marie, dann fangen wir an mit unserer ersten, ich sag mal, Kategorie von möglichen Automatisierungen. Und die sind bewusst für Einsteigerinnen und Einsteiger. Das heißt, Leute, die vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel gemacht haben mit KI oder die vielleicht schon ein bisschen tiefer drin sind, aber zumindest nur eine der Gratis-Varianten der großen Chatbots nutzen. Was, Marie, sollten die unbedingt mit KI automatisieren?
To-Do-Listen. Ich glaube, fast jeder hat mehr als eine Sache zu tun.
Und das ist korrekt, glaube ich, ja.
Und nicht fast jeder hat einen ChatGPT-Account, aber man braucht auch keinen Account, um diese Sache zu machen. Wenn man auf chatgpt.com geht, dann kann man da einfach ein kleines Mikrofon anklicken und kann diktieren. Und wir haben das, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich sage es nochmal. Es ist super praktisch, da einfach seine Gedanken reinfließen zu lassen und zu sagen, morgen ist Muttertag, ich muss noch Kekse backen, ich muss noch einkaufen, ich muss nächste Woche dran denken, dass ich eine E-Mail an XY schreiben muss. Und KI ist erstaunlich gut da drin, dir das schön zu strukturieren, dir eine tolle Liste rauszugeben und auch zu erkennen, heute ist Samstag, das heißt am besten, du gehst jetzt direkt einkaufen, dann ist der Supermarkt nämlich noch nicht so voll. Dann kümmerst du dich um die Kekse, weil Muttertag ist nämlich am Sonntag und das machst du dann. Und dann das mit der E-Mail, das klingt so, als könntest du das zur Not auch noch danach machen oder da hockst du dich am Abend nochmal hin. Das finde ich super.
Ja, oder auch so, du bist eh unterwegs, deswegen jetzt bitte die Blumen noch mitnehmen und vielleicht nicht das auf später schieben, also eine Tagesplanung daraus machen lassen, das geht natürlich auch ziemlich gut.
Gregor, was empfiehlst du denn Einsteigern?
Also ich habe so zwei Sachen, über die ich sprechen will. Das eine ist schlechte Daten reparieren. Also es geht um sowas wie schlecht eingescannte PDF-Dateien oder Tabellen, wo bestimmte Namen nicht ganz richtig zugeordnet sind oder Datenbanken, die man mal aktualisieren müsste oder also es gibt so viele kleine Sammlungen, die so ein bisschen unperfekt sind, weil wir die halt damals, als wir die vielleicht angelegt haben, vor Jahren oder so, nicht daran gedacht haben, dass wir die mal automatisiert irgendwo einsetzen könnten. Und jetzt auf einmal geht das. Jetzt auf einmal haben wir die Möglichkeit, Daten zu reparieren, Daten verbessern zu lassen. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig, können eigentlich alle der großen Chatbots ganz gut. Also wir werden uns heute üben, vier verschiedene Chatbots eigentlich größtenteils drehen. Das sind die, die man kennt, nämlich ChatGPT, Gemini, Claude und Le Char von Mistral, die europäische Alternative. Und das wäre jetzt auf jeden Fall so ein Anwendungsfall, wo eigentlich alle ziemlich gut liefern.
Und dann bist du nur noch draußen, Gregor.
Ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir haben heute drei große Kapitel. Wir sind gerade noch im ersten Kapitel und ich glaube, die ganz großen Zeitersparnisse, die liegen noch vor uns. Aber das muss nicht heißen, dass das hier nichts wert ist. Im Gegenteil. Ich glaube, so Schritt 1 Automatisierung, die sind vielleicht auch ganz toll, weil man da die ersten Zeitgewinne hat, die man dann, ja, das ist wie am Aktienmarkt, die man dann reinvestieren kann. Also wenn man da ein bisschen Zeit spart, dann ist das doch vielleicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt nutze ich diese Zeit, um mich ein bisschen tiefer einzuarbeiten in dieses Chatbot-Tool, in diese KI und dann hole ich da vielleicht die nächsten Schritte raus. Und das könnte zum Beispiel sein, wir sind immer noch in Punkt 1, aber das könnte zum Beispiel sein, dass man auch einfach anfängt, auf Anwendungsideen zu kommen, die vorher gar nicht möglich gewesen wären. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel. So viele Leute lassen mittlerweile gerne ihre E-Mails schreiben mit der KI. Zum Beispiel, wenn man einen Kollegen hat, den man nicht ausstehen kann, dann ist das ganz praktisch.
Weil die KI freundlich ist.
Genau. Dann kann man der KI sagen, bitte gib mir eine sehr diplomatische Variante von dem, was ich eigentlich sagen will.
Deswegen schreibst du mir immer so nett.
Ja, ich fange mal an mit freundlichen Grüßen. Nein.
Klassischer E-Mail-Einstieg.
Ich glaube, du kennst meine Nachrichten an dich. Die bestehen größtenteils aus Emojis. Die wähle ich noch händisch aus jeden Tag.
Jedes Mal ein händisches Raketen-Emoji. Ja.
Aber was natürlich interessant ist, es gibt ja Fälle, da habe ich bisher gar nicht drüber nachgedacht, KI zu nutzen, weil es sich gar nicht gelohnt hätte. Also sagen wir, man ist in einem Unternehmen und man lädt vielleicht Leute zum Sommerfest ein oder hat ein größeres Event oder muss eine Menge E-Mails rausschicken an eine Menge Leute. Und klar, man kann eine Rundmail schicken, in der jeder den gleichen Text bekommt. Das machen auch die allermeisten. Weil natürlich würde es sich kaum lohnen, für jede dieser Personen, sagen wir mal, es sind 40 oder 50, eine individuelle E-Mail zu schreiben mit individuellen Hinweisen. Jetzt auf einmal lohnt sich das vielleicht schon. Jetzt auf einmal kann ich sagen, okay, hier sind die groben Infos zu diesem Event, hier sind die Vornamen der Leute und hier ist noch die Liste von den Leuten, sagen wir mal nur die Vornamen mit rein, die dann nicht können, aber wo es trotzdem nett wäre, denen eine kleine Nachricht dazu zu schreiben. Vielleicht mit einer netten Nachricht, hey, lieber Christoph, wäre nett, wenn du doch vorbeischaust oder so. Also das hätte sich vorher nicht gelohnt. Kein Mensch will sich hinsetzen und all diese E-Mails händisch schreiben. Aber jetzt auf einmal, weil ich eben eine KI habe, kann ich vielleicht auch Dinge automatisieren, deren Automatisierung der Grund ist, weshalb wir sie überhaupt tun, quasi. Also da ein bisschen kreativ werden und zu überlegen, nicht nur, was kann mir KI abnehmen, was ich eh schon mache, sondern was kann mir KI abnehmen, was ich bisher gar nicht gemacht habe, das ist auch ein total wichtiger Schritt.
Und du hast jetzt Vornamen gesagt, ich glaube, es ist wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, Datenschutz muss immer im Hinterkopf sein bei euch. Überlegt euch, wenn ihr die KI benutzt, natürlich, was ist sensibel und was ist nicht sensibel und seid euch bewusst in der Situation, wo die Daten hingehen und was ihr da gerade eingebt. Also ne, ich denke mal, dass du deswegen von Vornamen sprichst, weil du halt sagen willst, ne, der Christoph, der kommt nicht,
ja.
Deswegen schreib dem so und so und du würdest da jetzt nicht seine E-Mail oder seine Kreditkartennummer mit reingeben.
Genau, es kommt immer sehr drauf an, was die eigentlichen Informationen sind. Es kommt darauf an, was die Situation ist. Es kommt darauf an, welchen Chatbot ich benutze, ob ich den beruflich benutze oder privat. Deine Kreditkartendaten würde ich natürlich jederzeit einfügen, Marie, aber vielleicht nicht die von Christoph. So. Also es ist einfach eine Einschätzungsfrage.
Erlaubnis erteilt.
Ja, außerdem schön, dass du nicht gelacht hast bei dieser Stelle, sodass man nicht gewusst hat, dass es ein Joke ist.
So was belohne ich nicht.
Okay. Also wenn ihr, liebe Hörer, zufälligerweise Maries Kreditkarte findet, dann dürft ihr die dann eingeben in die KI?
Kauft euch ein Eis.
Okay. Ach so. Ah, okay. Aber nicht in die KI eingeben, sondern einfach nur was damit machen. In Ordnung. Also so der gängige Feld-, Wald- und Wiesen-Chatbot hilft da, glaube ich, weiter. Aber das ist ja nur Punkt 1. Wir wollen auch ein bisschen ambitionierter werden. Wir wollen uns Punkt 2 anschauen, fortgeschrittene KI. Und das heißt wahrscheinlich vor allem, dass man auch mal 20 Euro in die Hand nimmt im Monat und sich die Bezahlvarianten der Bots holt. Also ChatGPT, Claude, Gemini und Le Char haben alle Bezahlvarianten, die kosten in der Regel um die 20 Euro. Damit kann man ein paar verschiedene Sachen machen. Hauptsächlich bekommt man einfach mehr Rechenpower. Man kann länger die sogenannten Reasoning-Modelle benutzen, die ein bisschen länger grübeln über ihren Problemen. Und die ermöglichen auf einmal wieder ganz neue Anwendungsfälle, Marie. Was würdest du machen mit 20 Euro von deiner auf in der U-Bahn gefundenen Kreditkarte?
Was Level 2 für mich aufschließt, ist alles, was mit Recherche zu tun hat. Und das ist auch, glaube ich, was, wo alle, die hier zuhören, bestimmt irgendwas in ihrem Leben haben, wo sie öfter mal mit Text arbeiten, mit aktuellen Ereignissen arbeiten, wo sie regelmäßig Updates zu irgendwas brauchen. Ich bin gerade ein bisschen obsessed mit dem Rechtsstreit, den Elon Musk und Sam Altman gerade austragen. Und habe mir da halt eine kleine Automatisierung gebaut, damit ich Updates bekomme und tägliche Zusammenfassungen bekomme. Das fortgeschrittene Level 2 Level davon ist, dass man einfach einen Chatbot seiner Wahl fragen kann, fass mir die aktuellen Ereignisse zusammen. Und man kann das dann auch entweder jeden Tag machen und einfach den Prompt copy-pasten oder mit den verschiedenen Tools auch so einstellen, dass die sich das merken, was sie in der Situation von dir wollen und dass du einfach jeden Tag dann dieses Briefing rausbekommen kannst. Aber das ist was, da sind Chatbots extrem gut da drin und da sparst du dir auch richtig viel Zeit, wenn du einfach sagst, ich will regelmäßig hier diese 5 Nachrichtenseiten gecheckt haben und das sind die Stichwörter, die du noch googeln sollst und dann möchte ich das Ganze zusammengefasst haben und zwar zuerst das spannendste Meme oder den lustigsten Fakt, der in den letzten 24 Stunden passiert ist und dann noch die ernstere Zusammenfassung und am Ende bitte die Quellen.
Was ich da interessant finde, ist, also KI-Recherchen haben oft das Problem, dass sie veraltete Daten hochholen. Geht mir zumindest so. Mhm. Also ein klassisches Beispiel ist, wenn man eine KI fragt, was kann ich eigentlich alles mit dir machen und was nicht, worin bist du nicht so gut? Claude unterschätzt sich regelmäßig noch selbst, weil Claude, wenn es im Internet sucht, irgendwelche Artikel findet, wo steht, Claude kann übrigens nicht das und das. Und dann liest Claude das und denkt sich, ah ja gut, das kann ich offensichtlich nicht und gibt mir das dann aus, obwohl das längst durch ist. Also mittlerweile sind diese Probleme dann längst gelöst.
Imposter-Syndrom.
Und das ist natürlich bei so einer Aktualitätsgeschichte, so wie du das beschreibst, ein besonderes Risiko. Wie würdest du da vorgehen? Wie würdest du dafür sorgen, dass die Ergebnisse immer aktuell bleiben?
Was ich bei dem Trial zum Beispiel gemacht habe, dass ich einfach gesagt habe, es sollen Ergebnisse aus den letzten 24 Stunden sein. Und das funktioniert bei Claude zum Beispiel super gut. Ich glaube, man muss je nach Chatbot darauf achten, dass man die richtigen Einstellungen angeschaltet hat. Also guckt nach, dass die Websuche aktiviert ist, dass ihr nicht aus Versehen mit einem Chatbot arbeitet, der gar nicht auf das Internet zugreift. Aber dann funktioniert das eigentlich recht gut.
Könnte vielleicht sogar da ganz gut funktionieren, dass man in einem längeren Chat bleibt. Das empfehlen wir ja meistens nicht so sehr, sondern meistens sagen wir ja, geh in einen neuen Chat, wenn du ein neues Thema hast. Aber in so einem Fall, wenn ich jede Woche wissen möchte, was los ist, während es diesen großen KI-Rechtsstreit gibt, dann kann ich ihm ja am Anfang sagen und überprüfe doch, was du letzte Woche gesagt hast oder gestern und gib mir nur die Informationen, die seitdem neu dazugekommen sind, die du sozusagen bisher nicht ausgespielt hast. So bekommt man ja auch immer eine aktualisierte Variante davon. Ja, damit sind wir schon im nächsten Anwendungsfall, glaube ich, nämlich das Vorbereiten auf allerlei Dinge. Ja, es können Meetings sein, es können Projekte sein, es kann ein Paddleboard-Turnier sein. Weil das Tolle an diesen Tools ist ja, dass sie nicht die gleichen Organisationsansprüche haben, wie wir das haben. Ja, also wenn ich als Mensch irgendwie ein Briefing brauche, dann hätte ich das gerne sehr schön strukturiert und ich hätte gerne, dass das anfängt mit so und dass das schön sortiert ist und dass die wichtigsten Sachen oben stehen und dann ein paar Bullet Points und so weiter. KI braucht das alles gar nicht. In die KI kann ich einfach über Wochen und Monate lose irgendwelche neuen Notizen einfügen und sagen, übrigens, heute beim Meeting haben wir besprochen das und das. Und dann Monate später diesen ganzen Text einfach automatisiert auslesen lassen und sagen, und auf der Basis von all dem, jetzt recherchiere vielleicht noch das aktuelle Wetter oder so mit dazu und gib mir auf der Basis von all dem ein Briefing speziell für morgen. also aus großen, unsortierten Datenmengen eine schöne Briefingform rausholen.
Ja, und was super toll ist natürlich, wenn man auch irgendwie viele Leute trifft und regelmäßig Meetings hat und dann aber vielleicht von einem Meeting zum nächsten paddelt und nicht so viel Zeit hat, sich da selber einzulesen, dann kann man auch eine super schöne Zusammenfassung bekommen, die einen darauf vorbereitet. Also es ist wirklich wie so ein persönlicher Assistent, der da mitläuft und dir, also so CEO-mäßig dann ins Ohr flüstert. Übrigens, wenn du jetzt gerade gleich triffst, da hattest du dir notiert, dass du die Person unbedingt fragen musst, ob sie in deinen Paddleboard-Verein eintreten will.
Das ist spannend. Und was ich da halt aber auch interessant finde, ist, wir haben diese Folge angefangen mit der Frage, wie sparen wir uns Zeit? Und das ist natürlich was theoretisch Zeit spart, ne? Weil ich brauche auf einmal nicht mal so viel Zeit, um mich vorzubereiten auf ein Meeting zum Beispiel oder auf irgendeinen Termin. Aber führt das dann im Alltag wirklich dazu, dass ich mehr Freizeit habe? Oder führt das nicht eher dazu, dass ich viel mehr Meetings habe? Weil ich kann ja viel mehr Meetings machen als früher. Und ich bin am Ende halt doch so und so viel in Meetings und so viel beschäftigt. Ich mache nur einfach mehr Termine, als ich bisher hätte machen können.
Ich glaube, das muss man sich echt überlegen. Also mein Eindruck ist, gerade auch von ganz vielen Leuten, die viel darüber reden, was sie mit KI machen, dass sie genau so leben, wie du es beschreibst. Also dass sie dann einfach merken, was KI alles aufschließt für sie und dann einfach ihren ganzen Tag und ihre ganze Nacht noch zuballern mit noch weiteren KI-Aufgaben und dann launchen sie noch 3 weitere Apps, die sie irgendwie mit ihren 5000 Agenten coden.
Ja,
ich glaube, das muss man sich bewusst überlegen und wirklich vielleicht, bevor ihr das umsetzt, was wir euch in dieser Folge sagen, überlegt euch, wie wollt ihr eure Zeit verbringen? Womit verbringt ihr gerade eure Zeit auf eine nervige Art? Und das würdet ihr gerne reduzieren und dann darauf konzentrieren und dann wirklich bewusst die Zeit von dem einen ins andere verschieben und nicht irgendwie so in alle Richtungen rumautomatisieren und dann am Ende vor lauter Automatisierung irgendwie auch nur am Computer sein.
Ja, aber Gegenargument, Marie, was ist, wenn ich einfach ultra viel vollautomatisiere und einfach mehr Stress habe als vorher, aber das Gefühl, dass ich auch mehr mache als vorher. Weil das ist ein bisschen, wie ich das bisher erledige, glaube ich. Also das ist so meine Strategie, die ich bisher angehe.
Aber wenn es dir gut tut, vielleicht hast du dich ja davor vorhin gesetzt und dir überlegt, mir tut es gut, wenn ich das Gefühl habe, ich mache den ganzen Tag was und dann ist das auch in Ordnung, würde ich sagen. Du willst vielleicht auch nicht so viel draußen sein, wie du sagst.
Also man kann ja auch Dinge dann vor draußen, ich kann ja auch am See sitzen und meinen Agent losschicken. Also was ich noch interessant finde, ist, dass was man auch gut automatisieren kann und das passt ein bisschen zu deinen Briefings, ja, zu deinen Recherchen, das sind kleine Entscheidungen, die einem halt sonst ewig auf der Seele rumliegen. Ich hatte das neulich, was mir auf der Seele lag, war mein Duschkopf, beziehungsweise die Tatsache, dass ich lebe in München. In München hat es bisschen hartes Wasser, sowieso schon in unserer Wohnung, glaube ich, nochmal extra hartes Wasser. Und das hat dazu geführt, dass in Kombination mit einem, glaube ich, nicht sonderlich guten Duschkopf die Dusche manchmal ein bisschen, hat sich einfach ein bisschen angefühlt wie Sport. Also es war so, es war ein bisschen hart alles in jedem Sinne des Wortes. Und da läuft man dann so damit rum. Ja, also natürlich hätte ich schon die ganze Zeit Sprühnebel-Duschkopf in einen Online-Shop eingeben können und hätte einen besseren Duschkopf bekommen, der mir...
Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie das heißt, was du suchst.
Exakt. Ja. Genau darum geht's. Weil ich habe natürlich dann nicht einfach den Chatbot hergenommen und gesagt, hey, bitteschön, empfiehl mir den besten Duschkopf. Weil so denken Leute da oft drüber nach und so höre ich auch oft, wie im Marketing darüber geredet wird, über das Thema KI. Aber das ist eigentlich falsch gedacht, sondern der eigentlich spannende Anwendungsfall für KI ist eben nicht, such mir den besten Sprühnebel-Duschkopf. Der eigentliche Anwendungsfall ist, hallo Chatty, mir tut's weh beim Duschen, was soll ich tun? Also ein Schritt vorher, da wo Leute sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben oder sich gar nicht sicher sind, was ist eigentlich die Lösung für ihr Problem, alles was sie wissen ist, sie haben ein Problem. Und das Problem habe ich einfach der KI besprochen und ich war mir gar nicht sicher, was sie jetzt empfiehlt. Ne? Vielleicht hätte sie mir auch irgendeine Creme empfehlen können oder so. Aber nein, sie hat mir gesagt, also hier dieser Duschkopf, der trifft ziemlich genau das, was du möchtest. Wir haben den jetzt installiert seit einer Woche. Auf einmal ist meine Lebensqualität wieder da, wo ich sie mir vorgestellt habe.
Duschen macht nicht mehr Aua?
Duschen macht nicht mehr Aua. Duschen ist jetzt eine Freude. Es fühlt sich jedes Mal an wie ein Spa-Besuch. Ich bin super happy mit diesem Produkt. Und ich bin halt happy mit diesem Produkt, weil ich im richtigen Moment quasi die KI diesen ganzen Rechercheweg habe automatisieren lassen.
Ja, und das ist, finde ich, auch fortgeschrittene KI-Anwendung. darin Routine zu bekommen, wirklich solche Dinge einzugeben. Also so zu lernen, wenn ich ein Problem habe, kann ich überhaupt die KI fragen, diesen Schritt im Kopf zu machen und nicht eben, wie du sagst, einfach wochenlang zu leiden, weil du halt nicht in den Baumarkt gehen willst und da jemand fragen willst.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass Leute sich jetzt lustig machen über mich wegen dieses Duschkopfproblems. Ich würde vielleicht anmerken, ich glaube, es ist größer als nur der Duschkopf. Also ich merke das auch immer wieder in Projektarbeit, die ich mache oder wenn es darum geht, mit Leuten darüber zu reden, wie sie KI-Innovation wirklich ins Unternehmen holen. Ganz oft geht es gar nicht um die Technologie, sondern es geht darum, dass Menschen oder wir alle erstmal den Glauben entwickeln müssen, dass Dinge besser sein können, als sie es bisher sind. Also dass eben nicht die Art und Weise, wie unsere Technologie funktioniert, wie unsere Computer funktioniert, wie unsere Duschköpfe funktionieren, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, sondern Dinge können sich verändern, Dinge können besser werden.
Wasser kann weicher werden.
Wasser kann weicher werden, Aufgaben können schneller erledigt sein, Meetings können einfacher sein. Diesen Schalter muss man erstmal umlegen im Kopf und den legt man am besten um, indem man das ein paar Mal einfach live miterlebt. Indem man erlebt, ach so, die Kollegin hat ja wirklich jetzt nicht mehr so viel Stress mit dieser Aufgabe wie vorher. Und man muss das, glaube ich, wirklich gesehen haben, damit man es glaubt. Am besten am eigenen Leib erfahren. Und dann erst ist man an dem Punkt, dass man auch die Inspiration, sage ich mal, in sich trägt, um das selber einzusetzen, um sich selber wirklich diese Zeitersparnis zu holen, die einem zusteht.
Wir haben ja auch neulich eine Folge gemacht über die 10 Dinge, mit denen wir einsteigen würden, wenn wir jetzt neu KI lernen würden. Und da war das ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach Übung bekommt und sich eine Aufgabe stellt und einfach trainiert, mit der KI zu arbeiten, damit man genau dieses Denken entwickelt.
Jetzt werden wir aber noch kurz ein bisschen konkret, nachdem wir uns hier ins Philosophische geflüchtet haben,
Water,
wegen meines
my friend.
Duschkopfs. Und zwar noch so ein paar kleine Sachen, die mittlerweile ganz gut automatisierbar sind. Ein Beispiel: vorgeplante Prompts. Also Prompts, die immer zu einer bestimmten Uhrzeit ausgelöst werden. Du hattest das ja auch mit deinem Briefing, ne? Wenn du jeden Morgen wissen möchtest, was ist denn nochmal los gerade in dem Gerichtsverfahren, dann ist das eine möglicherweise gute Lösung, um ChatGPT oder Gemini, das sind die zwei, die das nativ anbieten im Chatbot-Interface, einfach denen zu sagen, hey, mach doch bitte jeden Morgen um 9 Uhr das und das. Die haben mittlerweile beide Funktionen, die heißen Tasks, die genau das tun, sodass ich quasi nicht mich händisch hinsetzen muss und immer diesen Auftrag abschicken, sondern dann soll das zumindest automatisiert passieren.
Wenn man keine Idee hat, man kann auch einfach mal sich überlegen, will ich jeden Morgen einen Kalenderspruch hören? Will ich jeden Morgen einen Motivationsspruch, einen Countdown, eine Fitnessübung vorgeschlagen bekommen? Irgend sowas hat doch bestimmt jeder.
Was auch jeder hat, da sind wir jetzt auch noch kurz in Punkt 2, ist einfach Dokumentation, Papierkram. Haben wir ja schon ein bisschen mit angefangen, ja? Also die Analyse und von großen Datenmengen oder das Strukturieren von To-Do-Listen. Das sind Sachen, die betreffen eigentlich fast jeden. Wenn man das in den nächsten Schritt nimmt, dann kann man, glaube ich, KI-Automatisierung ausweiten auf alles, wo wir anfangen mit einem Format. Das kann ein Tabellenformat sein oder ein Textformat. Und wir wollen das am Ende in einem anderen festen Format ausgegeben haben. Also zum Beispiel, ich fange immer an mit einer Excel-Datei und ich hätte am Schluss gerne einen E-Mail-Text, den ich rumschicken kann. Das Schöne dabei ist auch, man findet diese Anwendungen gar nicht, indem man mit der KI anfängt und sich Gedanken macht, was kann denn die KI, sondern man findet die bei sich selbst. Also man findet die dabei, dass man halt merkt, ach Moment mal, ich verbringe jede Woche so und so viel Zeit damit, wäre das nicht was, was die KI für mich machen könnte? Zum Beispiel die Shownotes in unserer Podcast-App. Ja, also wenn ihr diesen Podcast hier hört, ihr seht dann in eurer Podcast-App ein paar Informationen. Ihr seht so Timecodes für die Minuten der verschiedenen Stellen. Das macht die KI für uns, weil ich gemerkt habe, jede Woche sitze ich da und mache das. Könnte ich das nicht automatisieren? Und die Antwort ist ja. Alles, was man braucht, ist das Transkript der Folge mit den entsprechenden Minutenanzahlen. Und den Rest, ja, den bearbeite ich natürlich noch und stelle sicher, dass alles stimmt. Aber da spare ich jede Woche 10, 15 Minuten Zeit. Und wenn man das einmal hochrechnet, dann bin ich schon ziemlich happy, dass das geht.
Wir sind jetzt in Punkt 2 bei den fortgeschrittenen Sachen. Und ich glaube, da kommt es auch öfter vor, dass man durchaus ein bisschen Zeit reinstecken muss, aber bevor dieser Workflow gut funktioniert. Du und ich, wir haben in den letzten Wochen öfter über PowerPoint-Präsentationen gesprochen oder über Präsentationen allgemein und so ein bisschen diskutiert, was ist das richtige Format, wie bringe ich meiner KI bei, was ich alles so in verschiedenen Formaten in Präsentationen erzähle, Und zwar auf eine Art, dass ich damit dann gut weiterarbeiten kann. Und also ich habe Verschiedenes probiert. Ich muss sagen, ich habe noch nicht mein perfektes Format gefunden. Ich bin noch nicht happy mit den Versuchen, die meine diversen KIs anstellen, für mich Präsentationen zu bauen. Aber das ist was, wo ich noch auf der Suche bin, weil es da eben auch um Umwandlung geht und aber auch vor allem darum, dass ich der KI zur Verfügung stellen muss, was ich bisher gemacht habe und da noch nicht das richtige Format gefunden habe. Ich weiß nicht, wie du jetzt gerade mit deinen Präsentationen dastehst, ob du das jetzt gelöst hast und ich das übernehmen kann.
Ja, ich habe das genau gleiche Problem. Ich weiß nur, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer seit, ich glaube, Beginn dieses Podcasts uns fragen, wann können sie endlich ihre PowerPoint-Präsentation toll mit KI machen lassen. Das größte Problem ist eben, wie du sagst, das Format, was ja oft schon vorgegeben ist. Also ich will ja nicht einfach nur irgendeine PowerPoint, ich will eine PowerPoint, die sich genau an die Regeln hält, die meine Firma vorgibt. Also die aktuell besten Tools dafür sind einerseits Claude, was das mittlerweile relativ gut macht. Und
mit Claude Design auch?
Genau, es gibt ein neues Claude Design Tool, was da ziemlich stark ist. Und es gibt aber auch spezialisierte Tools dafür. Also Gamma ist eins, wo wirklich mittlerweile Leute darauf schwören, dass das spezialisiert da Möglichkeiten liefert. Das weiß ich zum Beispiel von meiner Mutter, die mir auch sehr fröhlich geschrieben hat. Ich habe das damit geschafft. Also das ist doch schön.
Sei wie Gregors Mama, nutze Gamma.
Ja, oh, fantastisch. Das hätte mir mal einfallen sollen. Das sage ich nochmal und schneide dann raus, dass du das gesagt hast. Aber da macht es dann schon ein bisschen Unterschied, welchen Chatbot ich benutze. Also bei den meisten Sachen, über die wir heute reden, spielt es keine große Rolle. Hier schon. Also ChatGPT, ist so mittel. Google Gemini ist okay, baut aber nur Präsentationen in Google Slides, was quasi der Google PowerPoint-Konkurrent ist, was in der Regel nicht das ist, was wir wollen. Und Mistral auch, also Le Char hat auch jetzt meiner Erfahrung nach nicht wirklich gut funktioniert. Also wenn man es ausprobieren möchte, dann mit Claude oder mit Gamma oder einem anderen spezialisierten Tool dieser Art und dann auch wahrscheinlich bereit sein dafür, dass man einiges an Zeit reinsteckt, um diesen Workflow so aufzubauen. Also das ist dann was, wo man hoffentlich in Schritt 1 eine ganze Menge Zeit eingespart hat, damit man die jetzt reinvestieren kann in einen neuen Workflow, der einem dann im nächsten Schritt wieder richtig viel Zeit einspart. So ungefähr muss man sich diese Rechnung vorstellen.
Also ich glaube, was gut funktioniert, ist, wenn ich ein bestimmtes Thema habe und ich möchte einfach, dass die KI mir das recherchiert und irgendwie zusammenbaut und dann irgendwie eine Form von Präsentation rauskommt. Zum Beispiel, wenn ich morgen beim Kaninchenzüchterverein eine neue Kaninchenrasse vorstellen möchte, von der ich den Verein überzeugen will, dass wir die auch jetzt züchten. Sowas geht, weil da kann die KI sich die Informationen im Internet suchen, baut irgendwie eine Präsentation, die auch ganz schön ist. Aber ich glaube, was schwieriger ist oder das Niveau, über das wir reden, ist ja, wenn ich eigentlich genau weiß, was ich sagen will und einen ziemlich hohen Anspruch habe, auch wie ich das erzählen möchte und mit welchem Design, das ist das, was noch nicht so gut funktioniert, weil es da eben um die Daten geht, die wir reingeben und auch um das Design, das wir reingeben und da muss man halt ein bisschen länger mit basteln.
So, aber jetzt sagen wir mal, wir haben das geschafft, wir haben da auch Zeitersparnisse herbeischworen. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 3. Dann kommen wir jetzt zu den dicken Fischen, zu den ganz großen Projekten, Profis. Was können wir hier automatisieren, wenn wir ein bisschen tiefer drin stecken, Marie? Was meinst du?
Profi-Profi-Niveau ist, wenn ich die wirklich nervigen Sachen mit der KI machen kann. Sowas wie Buchhaltung, sowas wie Steuer, sowas wie Nebenkostenabrechnungen. Jetzt sind wir im Ultra-Profi-Bereich, weil das natürlich datenschutzmäßig schon heikel wird. Also da möchte ich wirklich wissen, was ich tue.
Aber Marie, du kennst dich doch aus mit dem Thema Datenschutz. Du genau. Und Fritz zumindest.
Ja, wir haben einen Datenschutzpreis gewonnen. Du bist da absolut eingeschlossen.
Wenn du meinst, aber es war nicht für meine Folge.
Nee, aber der KI-Podcast.
Also die eine Folge, die ich nicht gemacht habe letztes Jahr und die gewinnt den Preis. Also ich freue mich natürlich für
genau.
euch.
Kaum ist Gregor mal nicht dabei, werden wir ausgezeichnet. Genau, wir haben den Hauptpreis gewonnen des Datenschutzmedienpreises für eine Folge über Datenschutz, die wir letzten Sommer gemacht haben. Können wir auch nochmal in die Shownotes hängen. Da lernt ihr dann viel im Detail über dieses Problem. Aber genau, also es gibt auf jeden Fall Wege, diese ganzen Sachen datenschutzsicher zu machen, aber es ist Profiniveau, weil da kann es sein, dass ihr mit einer lokalen KI arbeiten solltet, da kann es sein, dass ihr wirklich alle personenbezogenen Daten rausfiltern müsst, bevor ihr irgendwas in ein Sprachmodell gibt. Und das ist natürlich bei allem, was mit Finanzen zu tun hat, bei allem, wo es um Abrechnungen und Buchhaltung geht, besonders wichtig, weil das hochsensible Daten sind. Aber wenn man das macht, wenn man das kann, dann ist das ultra mächtig. Ich freue mich einfach so krass, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich meine Reisekostenabrechnungen gemacht habe, weil ich da einfach früher ewig rumgetan habe mit hässlichen Tabellen und jetzt einfach einmal alle Deutsche Bahn-E-Mails aus meinem Postfach runterladen kann, in die KI reingeben kann und er macht mir eine wunderschöne Tabelle und rechnet mir alles zusammen und guckt, wann genau bin ich für wie viel Geld von wo nach wo gefahren. Und das ist wirklich Zeitersparnis auf einem Level.
Ja.
Keine Ahnung, 10 Stunden pro Tag, da kann ich in 2 neue Kaninchen- und Paddleboard-Vereine eintreten mit der Zeit, die ich mir da spare.
Finde ich total super. Was mir noch einfällt im Bereich Profi-Profi ist, große Dateisammlungen zu sortieren und zu organisieren. Also wenn man, das ist vor allem ganz toll für Leute, die vielleicht seit Jahren so ein Archiv haben, was sie immer wieder anreichern mit neuen Sachen. Mittlerweile kann man da wirklich ein Tool wie Claude Code nehmen und darauf loslassen und einfach mal sagen, jetzt go crazy. So, finde einfach mal die besten Sortierungsmöglichkeiten, geh das mit mir zusammen durch, wir versuchen da mal die besten Ideen zu finden und dann hat man nach einiger Zeit, das dauert dann, ja, die muss man teilweise über Nacht laufen lassen, diese Tools, eine wunderbar sortierte neue Datenbank, in der alles genau da liegt, wo man es immer haben wollte. Ich weiß das, weil ich es vor kurzem gemacht habe. Also ich habe seit Jahren eine Datenbank in Notion. Es ist eine Datenbank-Notizensoftware, in die ich immer wieder Artikel fallen lasse und gute Ideen und schlechte Ideen manchmal auch. Und ein Problem, was ich dann irgendwann damit hatte, war, dass die so gigantisch geworden ist, dass da so viel Zeug drin war, dass ich gar nicht mehr genau wusste, was ist eigentlich relevant, was ist von wann, was kann ich mal zusammenschließen und so weiter. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen mal mit Claude zusammen da ein ausführliches Projekt wirklich draus gemacht. Also der ist das durchgegangen, hat gesagt, also diese Seite ist eigentlich redundant, die brauchst du nicht. Diese 2 Seiten, die können wir zusammenschieben in eine. Und dann hat er jeden einzelnen dieser Links, die ich da hineingeschmissen habe, gesucht, hat gefunden, hat nachgeschaut, von wann ist der Artikel, aus dem ich das rausgezogen habe, hat dann Datumsmarker mit reingesetzt. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, finde mir nur die Ergebnisse aus dem Jahr 2026 und dann sucht er mir auch nur die raus. Also das Umräumen einer Datenbank auf die Art und Weise, das kann Claude wirklich sehr gut. Da würde ich jetzt sagen, der Rest der Chatbot-Welt oder der KI-Welt ist mittlerweile noch nicht an dem Punkt. ChatGPT kommt nah dran. Gemini, nein, muss man sagen, außer man arbeitet innerhalb der Google Cloud, so mit den Google-Tools. Damit kann er arbeiten, aber mit externen eigentlich nicht wirklich. Und Le Char von Mistral ist okay, aber man merkt, das Modell ist dafür dann doch nicht stark genug. Es ist nicht smart genug, um mit diesen dann doch relativ komplizierten Aufgaben gut zurechtzukommen.
Ich habe das auch gemacht. Ich habe das auch mit Claude gemacht. Und ich war auch zuerst begeistert. Aber ich habe dann später auch gemerkt, dass mir Dateien fehlen. Also vielleicht auch an der Stelle nochmal wichtig, bevor ihr sowas macht, sichert euch all euer Zeug auf eine Festplatte, bevor ihr die KI da drauf loslasst, weil irgendwas schiefgehen kann immer. Das war schon immer so mit Computern, bevor man was Neues ausprobiert, alles sichern. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ich habe mich ja neulich schon über meinen Claude beschwert. Ich glaube, der ist einfach vielleicht ein bisschen abgelenkter oder ein bisschen, keine Ahnung, anders drauf als andere Claudes. Aber bei mir sind Dateien verschwunden. Und ich habe dann auch versucht, die zu finden, sowohl ich manuell mit Suche, als auch habe ich Claude genau dazu befragt, was er gemacht hat und ob es sein könnte, dass er mir eine Datei gelöscht hat. Und er hat alles geleugnet. Genau.
War nie was.
Ja,
es hat nie Dateien gegeben.
Ich glaube, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich mir diese Art von Workflows nochmal angucke und mir das, glaube ich, jetzt so bauen will, dass ich Claude Lesezugriff auf bestimmte Ordner geben will, Schreibzugriff geben will, also ihm erlauben will, neue Dateien zu erstellen, neue Verzeichnisse, neue Dateien, die auf andere Dateien linken, aber wo ich ihm verbieten werde, Dateien zu editieren. Weil je größer dein Datenwust ist, desto schwieriger merkst du ja auch, wenn er einen Fehler macht. Und ich habe eine Studie dazu gefunden, die auch darauf hindeutet, dass wenn man das systematisch untersucht, dass tatsächlich auch die großen Modelle, also auch die neuesten Modelle von Claude und Google und OpenAI, dass die in bis zu 25% der Fälle tatsächlich Fehler machen. Bei gerade diesen komplexen Workflows. Je länger die arbeiten und je größer dein Dateisystem ist, mit dem die arbeiten, desto eher kann es sein, dass die dir auch Informationen korrumpieren und ein bisschen was kaputt machen in deinem Dateisystem.
Also so kann man das machen. Was auch ich immer empfehlen würde bei sowas ist, dass man nicht direkt anfängt mit dem kompletten Ding. Also dass man nicht direkt sagt, so, bitte organisiere mir meine komplette Datenbank. Sondern man nimmt sich vielleicht einen kleinen Teil und sagt, wir testen das jetzt mal damit. Gucken mal, wie würdest du hier vorgehen? Was könnte schief gehen? Und dann schaut man sich das sehr genau an. Und wenn das alles passt, dann macht man es vielleicht mit der nächstgrößeren Schritt. Und dann, erst wenn man festgestellt hat, mit 10% hat es auch funktioniert, erst dann lässt man sozusagen das komplette große Ganze durcharbeiten.
Ja,
also so geht das auch. Obwohl natürlich...
Ich hänge die Studie nochmal unten rein. Genau. Ich glaube, die deutet darauf hin, also ich glaube, es können Fehler passieren, je länger der Kontext quasi wird. Also je
größer
die Komplexität des Themas ist. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man einfach guckt, was ist ein Niveau, das ich noch gut überwachen kann. Also man kann auch zum Beispiel Claude sagen, bevor du irgendwas editierst, löscht, schreibst, egal was, ich möchte einfach jedes Mal Enter drücken, bevor du was veränderst. Oder dass man halt sagt, ich mache jetzt einen Ordner, den ich sehr gut kenne und da soll er aufräumen und ich habe aber da sehr leicht die Möglichkeit, das einfach nochmal einmal zu überfliegen und zu überprüfen, ob da irgendwas kaputt gegangen ist.
Es ist zumindest auch hilfreich, am Anfang von so einem Projekt erstmal die KI zu fragen, was könnte theoretisch alles schiefgehen.
Das kann man auch.
Also
ja.
so eine To-Do-Liste, ne? Also eine To-Do-Liste geben lassen. Denke einfach mal möglichst katastrophal, ja? Katastrophisier mal bitte richtig, sei mal bitte richtig negativ. Was könnte alles kaputt gehen? Und das ist keine vollständige Liste, ja? Es wird immer irgendwas geben können, was kaputt gehen kann, mit dem weder man selber noch die KI rechnet. In so einem Fall einfach Backups, total wichtig. Oder so wie du, gar nicht erst die Möglichkeit der Bearbeitung der KI geben, sondern dass sie einfach nur Sachen hinzufügt oder Sachen ausliest. Aber trotzdem, also am Ende ist man immer schlauer, indem man es mal testet, indem man es mal ausprobiert und sich da so Schritt für Schritt hinzuhangeln, Schritt für Schritt schwerere Gewichte in die Hand nehmen, das ist schon auch ganz gut.
Wenn man jetzt mal nicht katastrophal denkt, sondern optimistisch denkt und auf seinen Sommer schaut, den man am See verbringen will, dann würde ich generell sagen, was eignet sich für Automatisierung? Alles, wo ihr strukturierte Aufgaben habt, die immer wiederkehren, die eine KI gut versteht, weil der Ablauf immer gleich ist. Alles, was wirklich euch auch im Alltag nervt und wo ihr das Gefühl habt, das wäre wirklich nützlich, wenn ich dafür quasi einen Praktikanten einstellen könnte, der das macht. Und damit würde ich auch anfangen. Ich würde auch nicht versuchen, einfach irgendwas zu automatisieren, nur weil es geht, sondern wirklich zu überlegen, wo ist mein Pain, wo habe ich die größte Nervigkeit in meinem Leben, weil das ist dann auch oft die Motivation, die einen dann dahin bringt, dass man das System einmal wirklich robust baut und dass es einem auch in der Folge wirklich das Leben verbessert. Und da kann man auch anfangen mit einer kleinen Version, wie du gesagt hast, ne? Ich muss nicht sofort meine komplette Buchhaltung machen, sondern ich kann sagen, diese eine Tabelle, die mich immer nervt, mit der fange ich an und wenn ich das kapiert habe, wie die funktioniert, dann gebe ich ihm noch die nächste Aufgabe dazu.
Schritt für Schritt, immer weiter, immer besser wird's auch bei uns in unserer wöchentlichen Schlussrubrik. Was haben wir mit KI gemacht? Wir dachten uns, wir drehen das mal um diese Woche, weil wir diese Woche ja schon in unserem Hauptteil der Folge sehr viel über Anwendungen sprechen. Was kann man wirklich machen mit KI? Deswegen reden wir heute jetzt am Schluss mal ein bisschen über News. Also was ist alles Aktuelles passiert in der KI-Welt, was wir im Kopf behalten sollten? Marie, was für eine KI-Story hat dich denn diese Woche am meisten beschäftigt?
Ich habe tatsächlich eine KI-Story, die mich auch dazu gebracht hat, etwas zu tun.
Ach, das ist ja perfekt.
Mit KI. Das habe ich mit meinen eigenen Händen auf meiner eigenen Tastatur gemacht. Aber es ist ein bisschen durch die Nachrichten gegangen, dass Leute sich beschweren, dass Google Chrome eine 4 GB große Datei auf ganz vielen Rechnern installiert hat, ohne dass Leute das wussten oder wollen. Diese 4 GB große Datei ist ein KI-Modell, ein sogenanntes Gemini Nano. Das ist vielleicht gut gemeint von Google, weil dieses Modell es theoretisch möglich macht, dass man KI offline benutzen kann. Also dass ich bestimmte Korrekturen zum Beispiel, wenn ich im Browser was machen will, dass die dann auf meinem Rechner ausgeführt werden und nicht irgendwie ein großes Modell in der Cloud angesteuert werden kann.
Wie der Stichwort Datenschutz wahrscheinlich.
Genau, ist theoretisch besser für Datenschutz. Mehr bleibt auf meinem Gerät und wird nicht in die Cloud geschickt. Aber viele Leute beschweren sich und ich finde zu Recht, weil man will bei sowas gefragt werden.
Bevor einem 4 Gigabyte mit einem KI-Modell vollgehauen werden, nach denen man nicht gefragt hat, ja.
Genau. Also ich habe auch ein bisschen Schweißausbrüche bekommen, als ich das gesehen habe, weil mein Speicher auf all meinen Geräten ist immer zu voll. Fairerweise guckt Google schon nach, wie viel Speicher man hat. Wenn der Speicher sehr begrenzt ist, lädt er das nicht runter. Aber trotzdem, also auch nach mindestens nach EU-Recht ist es wahrscheinlich eigentlich absolut nicht in Ordnung, sowas einfach ungefragt auf ganz vielen Geräten zu installieren. Und es teilen aber gerade alle Anleitungen dafür. Ich hänge auch eine in die Shownotes, wie man das installieren kann, wie man diese Datei findet und auch verhindert, dass sie wieder neu runtergeladen wird, weil einfach nur die Datei zu löschen reicht nicht.
Ja.
Weil sonst nächstes Mal, wenn ich Google Chrome öffnen würde, wieder merken würde, oh, das Modell ist ja nicht installiert und wieder versuchen würde, diese 4 GB runterzuladen. Aber man kann das in den Einstellungen deaktivieren, wenn man weiß wie. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich hatte die Datei tatsächlich nicht auf meinem Rechner, weil der Speicher nicht ausgereicht hat. Aber ich habe jetzt verhindert, dass ich sie auch jemals runterladen würde.
Ach, spannend. Ja, okay. Also es zeigt aber auch, dass niemand so genau weiß immer noch, wie man eigentlich umgehen soll mit dem KI-Hardware-Zeitalter. Also vielleicht ist das in ein paar Jahren völlig normal, dass jedes Tool, jedes Programm, was wir runterladen, mit seinem eigenen KI-Modell irgendwie kommt. Aber es fühlt sich auch nicht wahnsinnig effizient an, diese Art und Weise so zu arbeiten.
Ich glaube wirklich auch, dass das gut gemeint war. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ständig jeden Tag Google verteidigt. Aber ich glaube, dass das in dem Fall keine böse Absicht war, sondern einfach der Versuch, ein Produkt zu verbessern. Und dass da vielleicht auch die Engineers bei Google, die das eingestellt haben, nicht dran gedacht haben, dass vielleicht nicht jeder Vollbock auf KI hat und auch nicht jeder da 4 GB einfach so mal dafür hergeben möchte.
Ja, oder sie dachten sich, gut, wir müssen so viel Geld für Rechenzentren ausgeben und Rechenarbeit, warum können wir nicht ein bisschen was an die Nutzer auslagern? Also warum lassen die nicht ein bisschen ihre Rechner für uns arbeiten?
Das ist die pessimistischere Variante, ja. Kann man nicht ausschließen.
So ähnlich ist es nämlich bei einem anderen aktuellen News-Thema, über das wir kurz sprechen wollen. Und zwar Anthropic, also die Firma hinter Claude, hat einen Deal abgeschlossen mit dem wahrscheinlich letzten Geschäftspartner, an den man hätte denken wollen, nämlich SpaceX, also Elon Musk eigentlich. Und dazu muss man wissen, dass Elon Musk nicht nur gerade OpenAI verklagt, wie du ja schon kurz gesagt hast, weil Elon Musk ja damals einer der Gründer von OpenAI war und dann aber relativ schnell gegangen ist, sondern er hat auch eigentlich immer sehr viel Beef gehabt mit Anthropic. Also er hat sie beleidigt, die regelmäßig auf X, hat sie Misanthropic genannt, hat gesagt, Dario Amodei wäre größenwahnsinnig, der CEO von Anthropic und so weiter. All das ist passé. Auf einmal verstehen die sich endgut. Warum? Weil Anthropic jetzt ein gigantisches Rechenzentrum mietet bei X oder bei SpaceX oder bei xAI, was ja alles mittlerweile eine Firma ist. Und auf einmal, ja, ist die Stimmung wieder ganz, ganz positiv.
Also wenn ihr das alles nicht verfolgt, ich glaube, was man wissen muss, ist, all diese KI-Jungs, die mögen sich alle gegenseitig überhaupt nicht.
Das stimmt, ja.
Aber sie schieben sich gern gegenseitig Geld zu oder sie machen dann gerne Deals. Ob sie sich die Hand dabei geben oder nicht, weiß man dann immer vorher nicht. Aber ja, wenn es um Zusammenarbeit geht, dann geht da trotzdem dann hier und da noch was.
Ja, es ist wirklich auch spannend, weil man merkt, dass die beide dieser Firmen wahrscheinlich sich ein bisschen verkalkuliert haben, aber in die entgegengesetzte Richtung. Also Elon Musks xAI hat in den letzten 2 Jahren wirklich massiv in Rechenzentren investiert. Die haben eine gigantische Infrastruktur aufgebaut. Das Problem ist, alles, was sie an KI dazu gebaut haben, ist Grok auf Twitter oder auf X. Und das benutzen einfach nicht so viele Leute. Also natürlich hat das eine Menge Nutzer und natürlich werden diese Rechenzentren viel gebraucht, aber sie haben sicherlich nicht so viel Auslastung wie beispielsweise Anthropic mit Claude, was das KI-Tool der Stunde ist. Alle strömen da gerade hin, weil da so aufregende Sachen mit möglich sind. Und Anthropic hat gar nicht damit gerechnet, dass sie mal so viele Kunden 24/7 glücklich machen müssten. Deswegen kommt es da auch immer mal wieder zu Aussetzern. Das kommt ständig dazu, dass irgendwie Claude offline ist oder eine bestimmte Funktion nicht funktioniert. Und jetzt treffen die sich vielleicht so ein bisschen in der Mitte, weil Elon sagt, naja, ich habe die Rechenzentren, aber niemand will meine KIs benutzen. Und Anthropic sagen, alle wollen unsere KIs benutzen, aber wir haben die Rechenzentren nicht. Wollen wir uns nicht zusammenschließen? Ist auch vielleicht einfach ein normaler, ja, eine normale marktwirtschaftliche Einigung so zwischen
oder eine
den
schöne Geschichte dann einfach, dass man in der Not doch nochmal zu alten Freunden zurückkommen kann und sich gegenseitig helfen kann. Wir fragen am Ende der Folge nicht nur, was haben wir mit KI gemacht, sondern wir fragen auch, was habt ihr mit KI gemacht, unsere Zuhörenden. Und ich glaube, du hast was von Saskia dabei, Gregor, ist das richtig?
Ich habe Saskia, siehst du korrekt in unseren Notizen oder weil du in deinen Kopf geguckt hast? Nein. Ja genau, von Saskia. Saskia ist Klavierlehrerin und sie sagt, sie hat letztes Jahr schon einmal versucht, leichte Kadenzübungen mit ChatGPT zu erzeugen, aber das hat nicht funktioniert. Also da wurden nur leere Notenblätter produziert, aber jetzt hat sie Claude Code ausprobiert und zwar, weil wir im Podcast darüber gesprochen haben und hat zusammen mit Claude in einem längeren Gespräch, sie hat uns das auch geschickt, es ist wirklich interessant, wie Claude dann mit ihr arbeitet, tatsächlich ein Tool gebaut, welches dabei unterstützt, letztlich Klavierschülerinnen und Schülern, also den Basisschlüssel und den Violinschlüssel und den Quintenzirkel und so weiter beizubringen. Also auf interaktive Art und Weise ist das total interessant. Das sind wirklich so Apps, wie so Lern-Apps, die man vielleicht früher für Geld eingekauft hätte. Jetzt hat die KI das für sie gebaut. Es sieht wunderbar aus, es funktioniert. Sie sagt, sie wird das jetzt in ihrem Klavierunterricht auch als kurze Übung zwischendurch einsetzen. Und sie sagt, ich bin ehrlich begeistert, dass ich ohne Programmierkenntnisse so ansprechende kleine Übungseinheiten habe. Und noch ein interessanter Hinweis, sie hat auch nur die kostenlose Version von Claude dafür benutzt. Also auch die hat dabei sehr schön funktioniert. Also vielen Dank, Saskia, für diese tolle Anwendung, die mir wieder zeigt, auch mit wenig Geld, sondern einfach nur ein bisschen Ausdauer, kriegt man wirklich tolle Ergebnisse aus der KI.
Das war der KI-Podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und vielleicht empfehlt ihr unsere Folge auch an eine Person aus eurem Umfeld, die uns noch nicht kennt, damit die auch Klavierübungen oder Kaninchenzucht, Paddleboarding, irgendwelche tollen Verbesserungen in ihrem Leben mit KI erzielen kann.
Wir sind gespannt auf die Apps, die dabei rauskommen und freuen uns jetzt noch über unseren Podcast-Tipp der Woche, nämlich Streitkräfte und Strategien.
Hallo, ich bin Kai Küstner, Host des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Seit vielen Jahren schon verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriff. Ein Ende dieses Krieges ist nicht in Sicht. Für unseren Podcast sind wir in die Ukraine gereist und haben uns zum Beispiel angeschaut, wie ein deutsches Start-up mit seinem ukrainischen Partner Aufklärungsdrohnen entwickelt. Hört also gerne mal rein. Streitkräfte und Strategien gibt es jeden Dienstag und Freitag in der neuen ARD Sounds App.